From the conference center
aus dem Konferenzzentrum am Tempelplatz in Salt Lake City übertragen wir die Priestertumsversammlung der 182. Frühjahrsgeneralkonferenz der Kirche Jesu Christi der Heiligen der letzten Tage. Diese Versammlung wird weltweit in tausende Gemeindehäuser übertragen. Für die Musik in dieser Versammlung sorgt ein Priestertumschor der Religionsinstitute an den Universitäten in Salt Lake City.
Präsident
Henry B. Eyring, erster Ratgeber in der ersten Präsidentschaft der Kirche, leitet diese Priestertumsversammlung.
Brüder, wir heißen Sie willkommen zur allgemeinen Priestertumsversammlung der 182. Frühjahrsgeneralkonferenz der Kirche Jesu Christi, der Heiligen der letzten Tage. Präsident Thomas S. Monson, der den Vorsitz hat, hat mich gebeten, diese Versammlung zu leiten. Diese Versammlung wird über Satellit an die Priestertumsträger an vielen Orten, in vielen Ländern auf der ganzen Welt übertragen. Für die Musik in dieser Versammlung sorgt ein Priestertumschor der Religionsinstitute an den Universitäten in Salt Lake unter der Leitung von Hal W. Romrell, Craig Allen und Dennis Nordfeld mit Richard Elliott an der Orgel. Der Chor eröffnet diese Versammlung mit dem Lied »Jesus, Heiland, führe mich«. Das Anfangsgebet spricht dann Elder Yun Hwan Choi von den 70ern.
Over lies and Our Father in heaven,
unser Vater im Himmel, als wir deine Brüder, die das heilige Priestertum tragen, uns hier versammeln, danken wir dir für die vielen Segnungen, die du uns gewährt hast. Wir danken dir für unseren liebevollen Propheten, Präsident Monson, und seinen zwei treuen Ratgeber und die 12 liebevollen Brüder im Kollegium der 12 Apostel. Wir danken dir für das Beispiel, das sie uns geben und was sie uns lehren. Wir möchten ihnen folgen. Wir bitten dich besonders um deine Führung, deine Segnung für jeden von uns heute Abend, während wir an dieser Versammlung teilnehmen, damit wir bereit sind, unsere Augen und Ohren zu öffnen und unseren Sinn und natürlich auch unser Herz, damit wir erkennen können, ja, sogar die Geheimnisse des Himmels durch die Worte des Herrn. Wir lieben dich, Vater. Wir lieben Jesus Christus und sind dankbar für sein Sühnopfer, für sein Opfer, das er für uns gebracht hat und das vollkommene Beispiel, das er uns gegeben hat. Wir möchten dir folgen. Wir bitten dich, dass dein Geist heute bei allen Brüdern, die sprechen werden, sein wird. Im Namen Jesu Christi. Amen.
The choir will now favor us.
Der Chor erfreut uns nun mit dem Lied Geh voran. Nach dem Lied haben wir das Vergnügen, von Elder David A. Bettner vom Kollegium der 12 Apostel zu hören. Ihm folgt Bischof Richard C. Edgley, der heute Nachmittag aus seinem Amt als erster Ratgeber in der präsidierenden Bischofschaft entlassen wurde. Wir haben dann die Freude, von Bruder Adrian Ochoa zu hören, dem zweiten Ratgeber in der Präsidentschaft der jungen Männer, Elder Bettner.
Carry on.
My beloved brethren, I am grateful.
Meine lieben Brüder, ich bin dankbar, dass wir Gott gemeinsam, also viele Priestertumsträger, die sich versammelt haben, verehren können. Ich habe sie gern und bewundere ihre Würdigkeit und den guten Einfluss, den sie überall auf der Welt ausüben. Ich möchte Sie alle auffordern, einmal darüber nachzudenken, was Sie auf die folgende Frage antworten würden, die Präsident David O. McKay den Mitgliedern vor vielen Jahren gestellt hat. Wenn man Sie jetzt auffordern würde, in einem Satz zu erklären, was die Kirche Jesu Christi, der Heiligen der letzten Tage, am meisten von den anderen unterscheidet, was würden Sie da sagen? Die Antwort, die Präsident McKay auf seine eigene Frage gab, lautete: die göttliche Vollmacht des Priestertums. Die Kirche Jesu Christi, der Heiligen der letzten Tage, steht abseits von anderen Kirchen, die behaupten, ihre Vollmacht leite sich von historischer Nachfolge, den Heiligen Schriften oder theologischer Schulung ab. Wir hingegen erklären, dass die Priestertumsvollmacht dem Propheten Joseph Smith direkt von himmlischen Boten durch Händeauflegen übertragen wurde. Meine Botschaft konzentriert sich auf dieses Priestertum Gottes und die Mächte des Himmels. Ich bete aufrichtig um den Beistand des Geistes des Herrn, wenn wir gemeinsam etwas über diese wichtigen Wahrheiten lernen. Das Priestertum ist die Vollmacht Gottes, die er den Menschen auf der Erde gegeben hat, damit sie in allem zur Erlösung der Menschheit wirken können. Das Priestertum ist das Mittel, Kraft dessen der Herr durch Menschen wirkt, um Seelen zu erretten. Eines der entscheidenden Merkmale der Kirche Jesu Christi, sowohl in alter Zeit als auch heute, ist die Vollmacht Gottes. Ohne göttliche Vollmacht kann es keine wahre Kirche geben. Die Priestertumsvollmacht wird gewöhnlichen Männern gegeben. Würdigkeit und Bereitschaft, nicht Erfahrung, Kompetenz oder Bildung, qualifizieren jemanden für die Ordinierung zum Priestertum. Das Muster, wie man die Priestertumsvollmacht erhält, wird im 5. Glaubensartikel beschrieben. Wir glauben, dass man durch Prophezeiung und das Händeauflegen derer, die Vollmacht dazu haben, von Gott berufen werden muss, um das Evangelium zu predigen und seine heiligen Handlungen zu vollziehen. Somit empfängt ein Junge oder ein Mann von jemandem, der das Priestertum bereits trägt und von einem Führer der Kirche mit den notwendigen Priestertumsschlüsseln bevollmächtigt wurde, die Vollmacht des Priestertums und wird zu einem bestimmten Amt ordiniert. Von einem Priestertumsträger wird erwartet, dass er seine heilige Vollmacht in Übereinstimmung mit der heiligen Absicht und dem Willen Gottes ausübt. Nichts am Priestertum ist ich-bezogen. Das Priestertum wird immer dazu eingesetzt, anderen Menschen zu dienen, sie zu segnen und zu stärken. Das höhere Priestertum wird mit einem feierlichen Bund empfangen, der die Verpflichtung mit einschließt, in dieser Vollmacht und in diesem Amt, welche man empfangen hat, zu handeln. Als Träger der heiligen Vollmacht Gottes sind wir Akteure und keine Objekte, auf die eingewirkt wird. Das Priestertum ist grundsätzlich eher aktiv als passiv. Präsident Ezra Taft Benson hat gesagt, es reicht nicht, das Priestertum zu empfangen und sich dann passiv zurückzulehnen und zu warten, bis uns jemand anstupst, damit wir aktiv werden. Wenn wir das Priestertum empfangen, haben wir die Pflicht, aktiv und eifrig damit befasst zu sein, die Sache der Rechtschaffenheit auf der Erde voranzubringen. Denn der Herr sagt, wer aber gar nichts tut, bis es ihm geboten wird und ein Gebot mit zweifelndem Herzen empfängt und es auf träge Weise hält, der ist verdammt. Präsident Spencer W. Kimball hat ebenfalls ausdrücklich betont, dass das Priestertum von Natur aus aktiv ist. Den Priestertumsbund bricht man, indem man Gebote übertritt, aber auch, indem man seinen Pflichten nicht nachkommt. Man kann diesen Bund also auch brechen, indem man gar nichts tut. Wenn wir unser Bestes geben, um unsere Priestertumspflichten zu erfüllen, können wir mit Macht im Priestertum gesegnet werden. Die Macht des Priestertums ist die Macht Gottes, die durch Männer und Jungen wie uns wirkt. Sie setzt voraus, dass jeder Einzelne rechtschaffen, glaubenstreu, gehorsam und eifrig ist. Ein Junge oder ein Mann kann die Priestertumsvollmacht durch Händeauflegen erhalten. Er hat jedoch keine Priestertumsmacht, wenn er ungehorsam, unwürdig oder nicht bereit ist zu dienen. Die Rechte des Priestertums sind untrennbar mit den Mächten des Himmels verbunden, und die Mächte des Himmels können nur nach den Grundsätzen der Rechtschaffenheit beherrscht und gebraucht werden. Dass sie an uns übertragen werden können, das ist wahr. Aber wenn wir versuchen, unsere Sünden zu verdecken oder unseren Stolz und eitlen Ehrgeiz zu befriedigen, oder wenn wir auch nur mit dem geringsten Maß von Unrecht irgendwelche Gewalt oder Herrschaft oder Nötigung auf die Seele der Menschenkinder ausüben wollen, siehe, dann ziehen sich die Himmel zurück, der Geist des Herrn ist betrübt, und wenn er sich zurückgezogen hat, dann Amen zum Priestertum oder der Vollmacht jenes Mannes. Brüder, es ist für den Herrn nicht annehmbar, wenn ein Junge oder Mann die Priestertumsvollmacht empfängt, dann aber das, was nötig ist, um sich für die Priestertumsmacht würdig zu machen, vernachlässigt. Ein Priestertumsträger, sei er jung oder alt, braucht Vollmacht und Macht, nämlich die notwendige Befugnis und die geistige Fähigkeit, Gott im Erlösungswerk zu vertreten. Ich bin in einer Familie mit einer glaubenstreuen Mutter und einem wunderbaren Vater aufgewachsen. Meine Mutter stammte von Pionieren ab, die für die Kirche und das Reich Gottes alles geopfert hatten. Mein Vater war kein Mitglied der Kirche, und als junger Mann hatte er den Wunsch gehegt, katholischer Priester zu werden. Letztendlich entschied er sich, kein theologisches Seminar zu besuchen, sondern stattdessen Werkzeug- und Formenbauer zu werden. Als er verheiratet war, besuchte mein Vater größtenteils die Versammlungen der Kirche Jesu Christi der Heiligen der letzten Tage mit seiner Familie. Genau genommen wussten die meisten Leute in unserer Gemeinde gar nicht, dass mein Vater kein Mitglied der Kirche war. Er spielte in der Softballmannschaft unserer Gemeinde und fungierte auch als ihr Trainer, half bei Scout-Aktivitäten und unterstützte meine Mutter in ihren verschiedenen Berufungen und Aufgaben. Ich möchte Ihnen von einer der großen Lektionen erzählen, die ich von meinem Vater über Priestertumsvollmacht und Priestertumsmacht gelernt habe. Als Junge fragte ich meinen Vater mehrmals die Woche, wann er sich denn taufen lassen würde. Er erklärte jedes Mal, wenn ich ihm damit in den Ohren lag, liebevoll aber mit Bestimmtheit: David, ich werde mich weder deiner Mutter wegen, noch deinetwegen oder wegen irgendjemand anders der Kirche anschließen. Ich schließe mich der Kirche an, wenn ich weiß, dass es richtig ist. Ich glaube, es war in meinen frühen Jugendjahren, als sich das folgende Gespräch mit meinem Vater zutrug. Wir waren gerade gemeinsam von den Sonntagsversammlungen zurückgekommen und ich fragte meinen Vater, wann er sich taufen lassen würde. Er lächelte und sagte: Du bist immer derjenige, der mich nach der Taufe fragt. Heute habe ich eine Frage an dich. Schnell und aufgeregt zog ich den Schluss, dass wir jetzt endlich vorankommen würden. Mein Vater fuhr fort: David, deine Kirche lehrt, dass das Priestertum in alter Zeit von der Erde genommen und dem Propheten Joseph Smith durch himmlische Boten wiederhergestellt wurde, nicht wahr? Ich bestätigte, dass dies zutreffe. Dann sagte er: Jetzt kommt meine Frage. Jede Woche höre ich in der Priestertumsversammlung, wie der Bischof und die anderen Priestertumsführer die Männer daran erinnern, sie bitten und sie anflehen, die Heimlehrarbeit zu verrichten und ihren Priestertumspflichten nachzukommen. Wenn deine Kirche wirklich das wiederhergestellte Priestertum Gottes hat, warum sind dann so viele Männer in deiner Kirche, genau wie die Männer in meiner Kirche, wenn es darum geht, ihre religiöse Pflicht zu erfüllen? Jung wie ich war, war mein Kopf plötzlich wie leergefegt. Ich wusste nicht, was ich meinem Vater erwidern sollte. Brüder, sicher war es von meinem Vater nicht richtig, anhand der Schwächen der Männer, mit denen er in der Gemeinde zusammenkam, zu beurteilen, ob der Anspruch unserer Kirche auf göttliche Vollmacht berechtigt sei. Doch in seine Frage inbegriffen war die richtige Mutmaßung, dass ein Mann, der das heilige Priestertum Gottes trägt, sich von anderen Männern unterscheiden sollte. Ein Mann, der das Priestertum trägt, ist nicht grundsätzlich besser als andere Männer, aber er muss sich anders verhalten. Ein Mann, der das Priestertum trägt, soll nicht nur die Priestertumsvollmacht empfangen, sondern auch ein würdiger und treuer Leitkanal für die Macht Gottes werden. Seid rein, die ihr die Gefäße des Herrn tragt. Ich habe die Lektionen über Priestertumsvollmacht und Priestertumsmacht nie vergessen, die ich von meinem Vater gelernt habe. Einem guten Mann, der nicht unserem Glauben angehörte, der aber von Männern, die behaupteten, das Priestertum Gottes zu tragen, mehr erwartete. Das Gespräch mit meinem Vater an jenem Sonntagnachmittag vor vielen Jahren rief in mir den Wunsch hervor, ein guter Junge zu sein. Ich wollte für den Fortschritt meines Vaters im wiederhergestellten Evangelium kein schlechtes Beispiel und kein Stolperstein sein. Ich wollte einfach ein guter Junge sein. Für den Herrn ist es wichtig, dass wir alle als Träger seiner Vollmacht zu jeder Zeit und an jedem Ort ehrenhafte, tugendhafte und gute Jungen sind. Vielleicht interessiert es Sie, dass sich mein Vater einige Jahre später taufen ließ. Und als die Zeit jeweils gekommen war, hatte ich die Gelegenheit, ihm das aaronische und das melchisedekische Priestertum zu übertragen. Beobachten zu können, wie mein Vater die Priestertumsvollmacht und schließlich auch Macht im Priestertum empfing, gehört zu den bedeutendsten Erlebnissen, die ich gehabt habe. Ich erzähle Ihnen diese eindringliche Lektion, die ich von meinem Vater gelernt habe, um eine einfache Wahrheit zu unterstreichen. Die Priestertumsvollmacht durch Hände auflegen zu empfangen, ist ein wichtiger Anfang, aber das allein reicht nicht. Zwar wird bei der Ordinierung Vollmacht übertragen, doch müssen wir rechtschaffen sein, um mit Macht handeln zu können, und zwar in dem Bemühen, Seelen zu erbauen, zu lehren, Zeugnis zu geben, zu segnen und Rat zu geben und das Erlösungswerk voranzubringen. In dieser bedeutsamen Zeit in der Geschichte der Erde müssen Sie und ich als Priestertumsträger rechtschaffene Männer und wirksame Werkzeuge in der Hand Gottes sein. Wir müssen uns als Männer Gottes erheben. Wir täten gut daran, aus dem Beispiel Nephis zu lernen und ihm zu folgen. Er war der Enkelsohn Helamans und auch der erste der 12 Jünger, die der Erlöser zu Beginn seines Wirkens unter den Nephiten berufen hatte. Und er diente ihnen auf vielerlei Weise, und Nephi diente mit Macht und mit großer Vollmacht. Wenn ich früher als Bischof oder als Pfahlpräsident Tempelinterviews führte, fragte ich die verheirateten Schwestern zum Schluss oft, wie ich ihnen und ihrer Familie am besten dienen könnte. Die Übereinstimmung in den Antworten, die ich von diesen glaubenstreuen Frauen erhielt, war sowohl lehrreich als auch beunruhigend. Selten beklagten sich die Schwestern oder kritisierten etwas, doch antworteten sie häufig: Bitte machen Sie meinem Mann die Verantwortung als Priestertumsführer in der Familie besser begreiflich. Ich übernehme beim Schriftstudium Familiengebet und Familienabend ja gern die Führung und mache das auch weiterhin. Aber ich wünschte, mein Mann wäre mir ein ebenbürtiger Partner und würde für die starke Führung durch das Priestertum sorgen, die nur von ihm kommen kann. Bitte helfen Sie meinem Mann zu lernen, wie er in unserer Familie ein Patriarch und Priestertumsführer werden kann, der über uns präsidiert und uns schützt. Ich denke oft über die Aufrichtigkeit dieser Schwestern und ihre Bitte nach. Die Priestertumsführer bekommen heute ähnliche Anliegen zu hören. Viele Ehefrauen flehen um einen Ehemann, der nicht nur Priestertumsvollmacht, sondern auch Priestertumsmacht hat. In dem Bemühen, ein auf Christus ausgerichtetes Zuhause zu schaffen, in dem das Evangelium im Mittelpunkt steht, sehnen Sie sich danach, einen glaubenstreuen Ehemann und Priestertumsträger als gleichwertigen Partner an der Seite zu haben. Brüder, ich verheiße Ihnen, wenn wir Gebet erfüllt über die Bitten dieser Schwestern nachdenken, wird uns der Heilige Geist helfen, uns so zu sehen, wie wir wirklich sind, und er wird uns helfen, zu erkennen, was wir ändern und verbessern müssen. Und es ist jetzt an der Zeit zu handeln. Heute Abend möchte ich wiederholen, was Präsident Thomas S. Monson gesagt hat. Er hat uns aufgefordert, ein Vorbild an Rechtschaffenheit zu sein. Er hat uns wiederholt daran erinnert, dass wir im Auftrag des Herrn handeln und ein Anrecht auf seine Hilfe haben, gesetzt den Fall, dass wir dafür würdig sind. Sie und ich besitzen die Priestertumsvollmacht, die der Erde in dieser Evangeliumszeit durch himmlische Boten, nämlich Johannes den Täufer und Petrus, Jakobus und Johannes, wiedergegeben wurde. Und daher kann jeder Mann, der das melchisedekische Priestertum empfängt, seine Vollmachtslinie direkt bis zum Herrn Jesus Christus zurückverfolgen. Ich hoffe, wir sind dankbar für diesen wunderbaren Segen. Ich bete darum, dass wir rein und würdig sein mögen, den Herrn zu vertreten, wenn wir seine heilige Vollmacht ausüben. Möge sich jeder von uns für die Macht im Priestertum würdig machen. Ich bezeuge, dass das heilige Priestertum in diesen letzten Tagen wahrhaftig auf der Erde wiederhergestellt wurde und in der Kirche Jesu Christi der Heiligen der letzten Tage zu finden ist. Ich bezeuge auch, dass Präsident Thomas S. Monson der präsidierende Hohepriester über das hohe Priestertum der Kirche ist und der einzige Mensch auf der Erde, der alle Priestertumsschlüssel innehat und bevollmächtigt ist, diese auszuüben. Davon gebe ich feierlich Zeugnis. Im heiligen Namen des Herrn Jesus Christus. Amen.
Seit einigen Monaten wird vermehrt betont, dass echtes Wachstum in der Kirche dadurch erreicht wird, indem man es allen, die dazu bereit sind, ermöglicht, die errettenden heiligen Handlungen und Bündnisse zu empfangen und zu halten. Eine der wichtigsten und sinnvollsten Methoden, um echtes Wachstum zu erreichen, besteht darin, dass man denen, die nach der Taufe weniger aktiv werden, und denen die Segnungen und die rettenden heiligen Handlungen fehlen, die rettende Hand entgegenstreckt. Ganz gleich, was unsere Berufung ist, Heimlehrer oder Besuchslehrerin, Sonntagsschullehrer, Bischof, Vater, Mutter oder Generalautorität, jeder kann sich auf sinnvolle Weise an diesen Bemühungen zur Rettung beteiligen. Schließlich haben wir alle die göttliche Berufung erhalten, unsere Familie, Nichtmitglieder, weniger Aktive und Sünder zu Christus zu bringen, damit sie die errettenden heiligen Handlungen empfangen. Als ich vor etwa 30 Jahren einer Pfarrpräsidentschaft angehörte, rief uns an einem Sonntagmorgen einer unserer treuen Bischöfe an. Er erklärte, seine Gemeinde sei so rasch gewachsen, dass er nicht mehr allen würdigen Mitgliedern eine sinnvolle Berufung geben könne. Er bat uns, die Gemeinde zu teilen. Während wir auf die Genehmigung dazu warteten, beschlossen wir als Pfahlpräsidentschaft, die Gemeinde zu besuchen und diese wunderbaren, würdigen Brüder und Schwestern als Pfahlmissionare zu berufen. Vielleicht die dritte Person, mit der ich sprach, war eine junge Studentin, die die Universität am Ort besuchte. Nachdem wir uns ein wenig unterhalten hatten, berief ich sie, als Missionarin zu dienen. Einige Augenblicke lang herrschte Stille. Dann fragte sie: Präsident, wissen Sie nicht, dass ich in der Kirche nicht aktiv bin? Nun war ich einen Augenblick still, dann erwiderte ich: Nein, ich wusste nicht, dass Sie nicht aktiv sind. Sie erklärte: Ich bin seit Jahren nicht mehr aktiv in der Kirche. Dann meinte sie: Wissen Sie, dass es gar nicht so leicht ist, zurückzukommen, wenn man nicht aktiv gewesen ist? Ich sagte: Nein, Ihre Gemeinde beginnt um 9 Uhr. Sie kommen in die Kapelle und dann sind Sie bei uns. Sie antwortete: Nein, so einfach ist das nicht. Man macht sich viele Gedanken. Man fragt sich, ob man wohl begrüßt werden oder in den Versammlungen alleine sitzen und nicht beachtet werden wird. Und man macht sich Sorgen darum, ob man akzeptiert wird und wer die neuen Freunde sein werden. Die Tränen liefen ihr über die Wangen, als sie dann sagte: Ich weiß, dass meine Mutter und mein Vater seit Jahren darum beten, dass ich wieder in die Kirche zurückkomme. Nach einem weiteren Moment der Stille sagte sie: Seit 3 Monaten bete ich darum, dass ich den Mut, die Kraft und die Möglichkeit finde, wieder aktiv zu werden. Dann fragte sie: Präsident, denken Sie, dass die Berufung die Antwort auf diese Gebete sein könnte? Meine Augen wurden feucht, als ich erwiderte: Ich glaube, der Herr hat ihre Gebete erhört. Sie nahm die Berufung nicht nur an, sondern wurde eine sehr gute Missionarin. Und ich bin sicher, dass nicht nur sie selbst darüber glücklich war, sondern auch ihre Eltern und vielleicht auch weitere Angehörige. Aus dieser und ähnlichen Unterredungen habe ich Verschiedenes gelernt. Ich habe gelernt, dass die Angehörigen von vielen weniger aktiven Mitgliedern den Herrn täglich auf Knien anflehen, bei der Rettung ihrer Lieben zu helfen. Ich habe gelernt, dass es für ein weniger aktives Mitglied gar nicht so leicht ist, einfach wieder unbeschwert zur Kirche zu gehen. Solche Mitglieder brauchen Hilfe, sie brauchen Unterstützung, sie brauchen Gemeinschaft. Aber ich habe auch gelernt, dass es weniger aktive Mitglieder gibt, die bereit sind und sich bemühen, wieder aktiv zu werden. Ich habe gelernt, dass viele weniger aktive Mitglieder Berufungen annehmen, wenn sie darum gebeten werden. Ich habe gelernt, dass ein weniger aktives Mitglied es verdient, als gleichwertig behandelt und als Sohn oder Tochter eines liebevollen Gottes angesehen zu werden. Im Laufe der Jahre habe ich mich gefragt, wie dieses Interview wohl verlaufen wäre, wenn ich die Schwester als weniger aktives Mitglied angesprochen hätte. Sie können selbst beurteilen, was vielleicht geschehen wäre. Aber seien Sie mir gegenüber auch nicht zu verurteilend. Die Reaktivierung ist schon immer ein wichtiger Teil im Werk des Herrn gewesen. Während jedes Mitglied Verantwortung für diese Rettung trägt, obliegt es den Trägern des aaronischen und melchisedekischen Priestertums, in dieser Arbeit voranzugehen. Schließlich ist das der Zweck des Priestertums, alle Menschen zu den erhöhenden Bündnissen zu führen, die ihnen Frieden, Freude und ein Selbstwertgefühl schenken. Aus dem Buch Mormon wissen Sie sicher, was Alma der Jüngere machte, als er entdeckte, dass die Zoramiten von der Kirche abgefallen waren. Er stellte eine Mannschaft zusammen, um diese Menschen zu reaktivieren und zu retten. Als sie an diesen Auftrag herangingen, flehten sie den Herrn mit den folgenden Worten an: O Herr, wolltest du uns gewähren, dass wir Erfolg haben, sie in Christus wieder zu dir zu bringen? Siehe, O Herr, ihre Seele ist kostbar, und viele von ihnen sind unsere Brüder. Darum schenke uns, O Herr, Macht und Weisheit, dass wir diese unsere Brüder wiederum zu dir bringen können. Vor einigen Monaten kam nach einer Versammlung mit Neubekehrten und weniger aktiven sowie reaktivierten Mitgliedern ein Mann zu mir, der etwa in meinem Alter war und sagte: Ich war den größten Teil meines Lebens weniger aktiv. Ich fiel schon früh von der Kirche ab. Aber jetzt bin ich wieder ganz dabei und arbeite mit meiner Frau im Tempel. Um ihm zu zeigen, dass alles in Ordnung sei, antwortete ich etwas wie: Ende gut, alles gut. Er entgegnete: Nein, es ist nicht alles gut. Zwar bin ich wieder in der Kirche, aber ich habe alle meine Kinder und Enkel verloren. Und nun erlebe ich, wie meine Urenkel verloren gehen. Alle sind außerhalb der Kirche. Es ist nicht alles gut. In unserer Familie gibt es einen Vorfahren, der sich der Kirche in ihren Anfangstagen in Europa anschloss. Einer seiner Söhne wurde inaktiv. Meine Frau und ich haben uns bemüht, die inaktiven Nachkommen dieses Vorfahren zu finden. Meine Frau und ich kamen ohne Mühe zu dem Schluss, dass in diesen 6 Generationen realistisch geschätzt möglicherweise bis zu 3000 Familienmitglieder verloren gegangen sind. Übertragen Sie das nun auf 2 weitere Generationen oder mehr. Der Verlust könnte sich theoretisch auf 20.000 bis 30.000 Kinder unseres Vaters im Himmel erstrecken. Die Aufforderung zur Rettung basiert auf einer der grundlegendsten Lehren der Kirche. Denkt daran, die Seelen haben großen Wert in den Augen Gottes. Denn siehe, der Herr, euer Erlöser, erlitt den Tod im Fleische. Darum hat er die Schmerzen aller Menschen gelitten, damit alle Menschen umkehren und zu ihm kommen können. Und wenn es so ist, dass ihr alle eure Tage arbeitet, um dieses Volk zur Umkehr zu rufen und auch nur eine einzige Seele zu mir führt, wie groß wird eure Freude mit ihr im Reich meines Vaters sein? Ich habe im Laufe meines Lebens einige wenige aktive Mitglieder retten dürfen. Wenn ich jetzt jemandem helfe, in der Kirche wieder aktiv zu werden, stelle ich mir nicht eine einzelne Seele vor, sondern ich sehe 6, 7 oder mehr Generationen vor mir, tausende Seelen. Dann muss ich an die Schriftstelle denken, und wenn ihr auch nur eine einzige Seele zu mir führt, wie groß wird eure Freude sein? Zu seinen Aposteln hat der Herr gesagt, die Ernte ist groß, aber es gibt nur wenig Arbeiter. Es braucht nicht nur wenig Arbeiter zu sein. Wir haben überall in der Welt tausende fähiger, würdiger Priestertumsträger und Millionen engagierter Mitglieder. Wir haben funktionierende Gemeinderäte, Priestertumskollegien, Frauenhilfsvereinigungen und andere Organisationen, die alle den Auftrag zur Rettung haben. Seelen zu erretten ist das Werk, zu dem der Erretter uns alle aufgerufen hat. Ich habe vorhin auf das Gebet hingewiesen, das Alma und seine Gefährten sprachen, als sie sich zur Rettung der Zoramiten aufmachten. Während des Zweiten Weltkriegs befanden sich etwa 500 amerikanische Soldaten und Einwohner, die sie unterstützt hatten, in einem Gefangenenlager. Weil sie litten und man um ihre Sicherheit fürchtete, wurde eine Gruppe von ungefähr 100 freiwilligen Soldaten ausgewählt, um diese Gefangenen zu retten. Als das Freiwilligenkorps versammelt war, gab der befehlshabende Offizier in etwa folgende Anweisung: Kommen Sie heute Abend mit Ihren religiösen Führern zusammen. Knien Sie nieder und schwören Sie Gott, dass Sie nicht einen dieser Männer noch einen Augenblick länger leiden lassen, solange Sie noch einen Atemzug in sich haben. Diese erfolgreiche Rettung war eine Rettung aus körperlichem und zeitlichem Leiden. Sollen wir weniger mutig bei unseren Bemühungen sein, diejenigen zu retten, die geistige und ewige Folgen erleiden könnten? Sollen wir uns dem Herrn gegenüber weniger verpflichten? Als Mitglieder der wahren und lebendigen Kirche Christi entspringt unsere Verpflichtung schlussendlich der Tatsache, dass der Herr für jeden Einzelnen von uns gelitten hat. Für das Nichtmitglied, das weniger aktive Mitglied, den Sünder und für jeden aus unserer eigenen Familie. Ich glaube, wir können Tausende zu der Freude, dem Frieden und dem Glück des Evangeliums bringen und Hunderttausende, sogar Millionen zu den ihnen nachfolgenden Generationen. Ich glaube, wir können Erfolg haben, weil dies die Kirche des Herrn ist und weil wir aufgrund unseres Priestertums und unserer Mitgliedschaft zum Erfolg berufen worden sind. Ich gebe Ihnen dieses Zeugnis im Namen Jesu Christi. Amen.
Not long ago, I was in
Als ich neulich in Südafrika war, machte ich mit Tabiso, dem ersten Ratgeber im Priesterkollegium in der Gemeinde Kagiso, dem ersten Assistenten des Bischofs, einen Besuch. Tabiso und sein Bischof, der über das Kollegium präsidiert und dessen Schlüssel innehat, hatten für die weniger aktiven Mitglieder des Kollegiums gebetet und sich um Inspiration bemüht, wen sie besuchten sollten und wen sie helfen könnten. Sie fühlten sich gedrängt, Tebello zu besuchen und fragten mich, ob ich mitkommen wollte. Nachdem wir an dem grimmigen Wachhund glücklich vorbei waren, setzten wir uns mit Tebello ins Wohnzimmer. Er war ein ruhiger junger Mann, der aufgehört hatte, zur Kirche zu gehen, weil er sonntags zunehmend mit anderen Dingen beschäftigt war. Er war nervös, hieß uns jedoch herzlich willkommen und rief sogar seine Familie hinzu. Der Bischof erklärte der Familie, dass er sie lieb hatte und wie sehr er sich wünschte, dass sie mit seiner Hilfe als ewige Familie im Tempel gesiegelt werden könnte. Sie waren gerührt und jeder von uns spürte die Gegenwart des Heiligen Geistes, der jedes Wort und Gefühl lenkte. Ausschlaggebend bei diesem Besuch waren jedoch Tabisos Worte. Es schien mir, als ob der junge Priester die Sprache der Engel sprach, nämlich liebevolle Worte, die wir alle verstanden, die jedoch besonders seinen Freund erreichten. Es hat immer so viel Spaß gemacht, mich mit dir in der Kirche zu unterhalten, sagte er. Du bist immer so nett zu mir. Und weißt du, unsere Fußballmannschaft hat sich quasi in nichts aufgelöst, seit du nicht mehr dabei bist. Du bist so ein guter Spieler. Tut mir leid, antwortete Bello, ich werde wieder hingehen. Das wäre toll, sagte Tabiso. Und weißt du noch, wie wir uns darauf vorbereitet haben, mal auf Mission zu gehen? Können wir daran anknüpfen? Ja, wiederholte Tabello. Ich möchte zurückkommen. Als ratgebender Präsidentschaft der jungen Männer freue ich mich besonders darüber, wenn ich sehe, wie die Träger des aaronischen Priestertums auf der ganzen Welt die Macht des aaronischen Priestertums ausüben. Doch manchmal sehe ich auch mit Bedauern, dass viele junge Männer nicht verstehen, wie viel Gutes sie mit der Macht, die sie innehaben, bewirken können. Wie wir gerade von Elder Bettner gehört haben, ist das Priestertum tatsächlich die Macht und Vollmacht Gottes, seinen Kindern zu dienen. Wenn doch nur jeder junge Mann und jeder Träger des aaronischen Priestertums vollauf begreifen könnte, dass sein Priestertum die Schlüssel des Dienstes von Engeln innehat, wenn sie doch nur verstehen könnten, dass es ihre heilige Pflicht ist, ihren Freunden dabei zu helfen, den Pfad zum Heiland zu finden. Wenn sie doch nur wüssten, dass der himmlische Vater ihnen die Macht verleiht, die Lehren des wiederhergestellten Evangeliums mit solcher Klarheit und Aufrichtigkeit zu erklären, dass andere die unleugbare Wahrheit der Worte Christi dadurch erkennen. Liebe junge Männer der Kirche, ich möchte euch eine Frage stellen, die ihr hoffentlich euer Leben lang im Gedächtnis behaltet. Welch größere Macht könnt ihr auf Erden erlangen als das Priestertum Gottes? Welche Macht könnte wohl größer sein als die Fähigkeit, gemeinsam mit dem himmlischen Vater im Leben eurer Mitmenschen eine Veränderung zu bewirken, damit sie den Pfad zu ewigem Glück finden, indem sie von Sünde und Übeltun gereinigt werden? Wie jede andere Macht auch, muss das Priestertum ausgeübt werden, um etwas Gutes zu bewirken. Ihr seid berufen, euch zu erheben und euer Licht leuchten zu lassen, statt es im Dunkeln zu verbergen. Nur wer tapfer ist, wird zu den Erwählten gezählt werden. Wenn ihr die Macht des heiligen Priestertums ausübt, werdet ihr mutiger und zuversichtlicher werden. Junge Männer, ihr wisst, dass ihr am besten seid, wenn ihr euch im Dienst Gottes befindet. Ihr wisst, dass ihr am glücklichsten seid, wenn ihr euch voll Eifer einem guten Werk widmet. Vergrößert die Macht eures Priestertums, indem ihr makellos und würdig bleibt. Ich bekräftige die Aufforderung, die Elder Holland vor einem halben Jahr von diesem Pult aus ausgesprochen hat. Er sagte, ich halte Ausschau nach Männern, jung und alt, denen dieser Kampf zwischen Gut und Böse wichtig genug ist, um sich anwerben zu lassen und den Mund aufzutun. Wir befinden uns im Krieg. Verwendet eure Stimme lauter und mit mehr Hingabe und erhebt diese Stimme nicht nur gegen das Böse, sondern auch für das Gute, für das Evangelium, für Gott. Ja, ihr Träger des aaronischen Priestertums, wir befinden uns im Krieg. Und darin können wir uns am besten gegen das Böse verteidigen, indem wir aktiv für Rechtschaffenheit eintreten. Ihr dürft euch keine schmutzigen Ausdrücke anhören und so tun, als ob ihr nichts hört. Ihr dürft euch nicht allein oder mit anderen schmutzige Bilder ansehen und so tun, als ob ihr sie nicht seht. Ihr dürft nichts Unreines anfassen und so tun, als ob weiter nichts dabei wäre. Ihr dürft nicht untätig bleiben, wenn der Satan versucht, alles, was recht und gut ist, zu zerstören. Stattdessen müsst ihr mutig für das Rechte eintreten. Wenn ihr etwas seht oder hört, was gegen die Maßstäbe des Herrn verstößt, dann denkt daran, wer ihr seid. Ein Soldat im Heer Gottes, mit der Macht des heiligen Priestertums ausgerüstet. Gegen den Feind, den Vater der Lügen, gibt es keine bessere Waffe als die Wahrheit. Und zwar die Wahrheit, die ihr sprecht, wenn ihr die Macht des Priestertums ausübt. Die meisten eurer Freunde werden euch für euren Mut und Anstand respektieren. Manche auch nicht. Doch das macht nichts, denn der Vater im Himmel wird euch achten und vertrauen, weil ihr seine Macht für seine Zwecke eingesetzt habt. Ich fordere alle Kollegiumspräsidentschaften des aaronischen Priestertums einmal mehr dazu auf, das Banner der Freiheit hochzuhalten und ihre Truppen zu gliedern und zu führen. Übt die Macht des Priestertums aus, indem ihr andere dazu auffordert, durch Umkehr und Taufe zu Christus zu kommen. Der Vater im Himmel hat euch den Auftrag und die Macht dazu gegeben. Als ich vor 2 Jahren in Santiago in Chile war, war ich sehr beeindruckt von Daniel Olate, einem jungen Mann, der oft die Missionare begleitete. Ich bat ihn, mir zu schreiben, und mit seiner Erlaubnis möchte ich euch einen Auszug aus seiner letzten E-Mail vorlesen. Ich bin gerade 16 geworden und am Sonntag wurde ich zum Priester ordiniert. Am selben Tag taufte ich eine Freundin namens Carolina. Ich hatte sie im Evangelium unterrichtet. Sie kam regelmäßig mit zur Kirche und erhielt sogar ihre Auszeichnung im Programm Mein Fortschritt. Doch ihre Eltern erlaubten erst, sich taufen zu lassen, als sie mich kennengelernt hatten und mir vertrauten. Sie wollte von mir getauft werden, also mussten wir einen Monat warten, nämlich bis zu meinem 16. Geburtstag am Sonntag. Es fühlt sich so gut an, dass ich einem guten Menschen helfen konnte, sich taufen zu lassen, und ich bin froh, dass ich sie taufen durfte. Daniel ist einer der vielen jungen Männer auf der Welt, die sich der Macht würdig erweisen, die Gott ihnen anvertraut hat. So auch Luis Fernando aus Honduras. Er bemerkte, dass sich sein Freund auf einem gefährlichen Weg befand, gab ihm Zeugnis und rettete ihm damit buchstäblich das Leben. Olavo aus Brasilien ist ein weiteres Beispiel. Als ein wahrer, ortsständiger geistlicher Diener für seine Familie, half er seiner Mutter, in der Kirche wieder völlig aktiv zu werden. Ihr könnt diese und viele andere Geschichten auf der Internetseite der Kirche für Jugendliche ansehen. Googelt einfach danach. Aber Vorsicht! Übrigens hat euch der Herr das Internet, die sozialen Netzwerke und die übrigen Hilfsmittel der Technik an die Hand gegeben, damit ihr eure Priestertumspflichten besser erfüllen und Wahrheit und Tugend verbreiten könnt. Liebe junge Männer, wenn ihr das aaronische Priestertum so ausübt, wie ich es beschrieben habe, bereitet ihr euch auf eure künftigen Pflichten vor. Doch ihr tut sogar weitaus mehr. Wie Johannes der Täufer, der ein vorbildlicher Träger des aaronischen Priestertums war, bereitet auch ihr dem Herrn den Weg und ebnet ihm die Straßen. Wenn ihr wie Johannes das Evangelium der Umkehr und Taufe unerschrocken verkündet, bereitet ihr die Menschen auf das Kommen des Herrn vor. Euch wird oft gesagt, dass ihr ein großes Potenzial besitzt. Nun, jetzt ist es an der Zeit, dass ihr diesem Potenzial gerecht werdet, indem ihr die Fähigkeiten, mit denen Gott euch zum Segen eurer Mitmenschen ausgestattet hat, nutzt, sie aus dem Verborgenen ans Licht bringt und dem Herrn den Weg bereitet. Dank der Kirche habt ihr das Buch Pflicht vor Gott als Hilfsmittel, um eure Pflichten zu lernen und zu erfüllen. Vertieft euch darin, kniet euch hin, lasst eure elektronischen Geräte beiseite und bemüht euch um Führung durch den Herrn. Und dann erhebt euch und übt die Macht Gottes aus. Ich verspreche euch, dass der himmlische Vater euch wissen lassen wird, wie ihr leben und wie ihr anderen helfen sollt. Abschließend möchte ich Präsident Monson zitieren. Unterschätzt niemals den weitreichenden Einfluss eures Zeugnisses. Ihr seid fähig, das Unbemerkbare zu bemerken, wenn ihr Augen habt, die sehen, Ohren, die hören, und ein empfindsames Herz, könnt ihr anderen in eurem Alter zu Hilfe eilen und sie retten. Ich bezeuge euch, dass es die Macht des Priestertums wirklich gibt. Dieses Zeugnis habe ich erlangt, indem ich das Priestertum ausgeübt habe. Ich habe zahlreiche Wunder durch die Hand derjenigen erlebt, die mit der Macht des aaronischen Priestertums ausgestattet sind. Ich habe die Macht des Dienstes von Engeln gesehen, wenn treue Träger des aaronischen Priestertums durch den Heiligen Geist Hoffnung zugesprochen haben, so dass jemandem, der Licht und Liebe brauchte, das Herz aufging. Im Namen Jesu Christi, unseres Herrn und Heilands und Erlösers. Amen.
Der Chor und die Anwesenden singen nun ihr Ältesten Israels, Nummer 209 im Deutschen Gesangbuch. Nach dem Lied hören wir von Präsident Dieter F. Uchtdorf, dem zweiten Ratgeber in der ersten Präsidentschaft. Im Anschluss daran habe ich die Ehre, zu Ihnen zu sprechen.
Die Gelegenheit, mit den Brüdern, die das Priestertum tragen, zusammenzukommen, ist für mich etwas ganz Besonderes. Und ich erfreue mich mit Ihnen an den Wundern und der Schönheit des Evangeliums Jesu Christi. Ich danke Ihnen für Ihren Glauben, Ihre Werke und Ihre anhaltende Rechtschaffenheit. Uns alle verbindet, dass wir von jemandem, dem die heilige Vollmacht des Priestertums anvertraut wurde, zum Priestertum Gottes ordiniert worden sind. Das ist nicht zu unterschätzen. Es ist eine heilige Verantwortung. Neulich habe ich über zwei bedeutsame Berufungen nachgedacht, die ich als Träger des Priestertums in der Kirche erhalten habe. Die erste dieser beiden Berufungen erhielt ich, als ich Diakon war. Meine Familie und ich gehörten damals zum Zweig Frankfurt. Wir hatten viele wunderbare Menschen in unserem kleinen Zweig. Einer davon war unser Zweigpräsident Bruder Landschulz. Ich bewunderte ihn wirklich sehr, obwohl er immer so ernst und förmlich wirkte und die meiste Zeit einen dunklen Anzug trug. Ich weiß noch, wie ich als Junge mit meinen Freunden Witze darüber machte, wie altmodisch unser Zweigpräsident war. Heute muss ich darüber lachen, denn es ist sehr gut möglich, dass die Jugend von heute mich ganz ähnlich sieht. Eines Sonntags fragte mich Präsident Landscholz, ob er mit mir sprechen könne. Mein erster Gedanke war, was habe ich falsch gemacht? In Gedanken ging ich in Windeseile alles durch, was ich angestellt haben könnte und was mir nun dieses Gespräch zwischen Zweigpräsident und Diakon eingebracht hatte. Präsident Landscholz bat mich in ein kleines Klassenzimmer. In unserem Gemeindehaus gab es kein Büro für den Zweigpräsidenten und berief mich dort als Präsidenten des Diakonskollegiums. Das ist eine wichtige Aufgabe, sagte er, und dann erläuterte er mir ganz ausführlich, warum das so war. Er erklärte mir, was er und der Herr von mir erwarteten und wie sie mir helfen könnten. Ich kann mich nicht an alles erinnern, was er gesagt hat, aber ich weiß noch sehr gut, wie ich mich gefühlt habe. Ein heiliges Gefühl, das von Gott stammte, erfüllte mich, als er sprach. Ich konnte spüren, dass dies die Kirche des Heilands war, und ich spürte, dass die Berufung, die er ausgesprochen hatte, vom Heiligen Geist inspiriert worden war. Ich weiß noch, dass ich mich wesentlich erhabener fühlte, als ich dieses kleine Klassenzimmer verließ. Seither sind fast 60 Jahre vergangen, aber ich denke immer noch gern an diese Empfindungen, Vertrauen und Liebe. Als ich an dieses Erlebnis zurückdachte, überlegte ich, wie viele Diakone wir in diesem Zweig damals überhaupt hatten. Soweit ich mich erinnere, waren es wohl 2. Das könnte aber auch schon zu hoch gegriffen sein. Es spielte eigentlich keine Rolle, ob es einen Diakon gab oder ein Dutzend. Es war mir eine Ehre und ich wollte meine Aufgabe so gut wie nur möglich erfüllen und weder meinen Zweigpräsidenten noch den Herrn enttäuschen. Heute ist mir klar, dass der Zweigpräsident mich auch nur rein der Form halber zu diesem Amt hätte berufen können. Er hätte mir auf dem Flur oder während einer Priestertumsversammlung einfach sagen können, dass ich der neue Präsident des Diakonskollegiums sei. Stattdessen nahm er sich Zeit für mich und erklärte mir nicht nur, was meine Aufgabe war, sondern vor allem, warum es diese Aufgabe gibt. Das ist etwas, was ich nie vergessen werde. Mit dieser Geschichte wollte ich nicht nur aufzeigen, wie man eine Berufung in der Kirche ausspricht, obwohl dies natürlich ein hervorragendes Beispiel dafür ist, wie es sein sollte. Sie ist ein Beispiel dafür, wie machtvoll Priestertumsführer andere motivieren können, sodass deren Geist erwacht und Taten folgen. Wir müssen uns immer wieder in Erinnerung rufen, welche ewigen Gründe hinter dem stecken, was uns geboten wird zu tun. Die Grundsätze des Evangeliums müssen ein fester Bestandteil unseres Lebens werden, auch wenn es bedeutet, dass wir stets aufs Neue lernen müssen. Das heißt nicht, dass dieser Vorgang zur Routine werden muss oder langweilig wird. Lassen Sie vielmehr, wenn wir zu Hause oder in der Kirche die Grundsätze erläutern, die Flamme der Begeisterung für das Evangelium lodern, damit das Feuer des Zeugnisses denen, die wir unterrichten, Licht, Wärme und Freude ins Herz trägt. Vom frisch ordinierten Diakon bis hin zum erfahrensten hohen Priester haben wir alle eine Liste dessen, was wir im Rahmen unserer Priestertumsaufgaben tun können und sollen. Das Was ist wichtig. Und wir müssen uns diese Aufgaben annehmen. Doch erst im Warum finden wir das Feuer, die Leidenschaft und die Kraft dessen, was wir tun. Das Was im Priestertum lehrt uns, was wir machen sollen. Das Warum inspiriert unsere Seele. Das Was gestaltet aus. Das Warum gestaltet um. Eine andere Berufung im Priestertum, an die ich kürzlich denken musste, erhielt ich viele Jahre später, als ich schon Kinder hatte. Wir waren wieder nach Frankfurt gezogen und ich war am Arbeitsplatz gerade befördert worden. Meine neue Position erforderte viel Zeit und Aufmerksamkeit. In diesem gut ausgefüllten Lebensabschnitt berief mich Elder Joseph B. Worthlin als Pfarrpräsident. Während des Interviews gingen mir viele Gedanken durch den Kopf. Vor allem war da immer wieder die Sorge, dass ich wohl nicht die Zeit aufbringen könne, die diese Berufung erforderte. Obwohl mich die Ehre dieser Berufung verlegen machte, überlegte ich kurz, ob ich sie nicht ablehnen solle. Das war aber nur ein flüchtiger Gedanke, denn ich wusste ja, dass Elder Worthlin von Gott berufen war und dass er das Werk des Herrn tat. Was blieb mir anderes übrig, als anzunehmen? Es gibt Zeiten, da müssen wir uns voller Glauben in die Dunkelheit hineinwagen und darauf vertrauen, dass Gott uns bei jedem Schritt festen Boden unter die Füße legt. Und so nahm ich die Berufung frohen Herzens an und wusste, dass Gott mir helfen würde. Gleich zu Beginn meiner Amtszeit genossen wir im Pfarr den Vorzug, von einigen der besten Lehrer und Führer der Kirche geschult zu werden, Männer wie Elder Russell M. Nelson und Präsident Thomas S. Monson. Die Schulungen bei ihnen waren wie Tau vom Himmel und eine Inspiration für uns. Ich habe die Notizen, die ich mir bei diesen Schulungen gemacht habe, aufgehoben. Diese führenden Brüder vermittelten uns eine Vision dessen, was es bedeutet, das Reich Gottes zu errichten, indem man das eigene Zeugnis fördert und Familien stark macht. Sie ließen uns erkennen, wie sich die Wahrheiten und Grundsätze des Evangeliums auf die jeweiligen Umstände und den jeweiligen Zeitpunkt anwenden lassen. Um es anders auszudrücken, inspirierte Lehrer ließen uns das Warum im Evangelium erkennen und wir mussten dann die Ärmel hochkrempeln und uns an die Arbeit machen. Es dauerte gar nicht lange, bis wir merkten, dass es sehr viel Gutes gab, worum sich eine Pfarrpräsidentschaft kümmern konnte. Ja, es war so viel, dass wir das Wichtigste womöglich versäumt hätten, wenn wir nicht inspiriert Prioritäten gesetzt hätten. Nach und nach buhlten nämlich verschiedene Prioritäten um unsere Aufmerksamkeit und trübten unseren Blick auf die Vision, die die führenden Brüder uns vermittelt hatten. Es gab viel Gutes zu tun, aber nicht alles war am wichtigsten. Wir lernten eine wichtige Lektion. Nur weil etwas gut ist, ist das nicht immer Grund genug, dafür Zeit und Mittel aufzuwenden. Unsere Aktivitäten, Aktionen und Pläne müssen von dem Warum dessen, was wir im Priestertum tun, inspiriert sein und darauf gründen und nicht von verlockenden Trends oder vorübergehenden Interessen. Andernfalls können diese unsere Bemühungen in die falsche Richtung lenken und uns Energie kosten, und wir verrennen uns auf geistiger oder weltlicher Ebene in Steckenpferde, die bei der Nachfolge Christi nicht den Schwerpunkt bilden. Brüder, wir alle wissen, dass man Selbstdisziplin braucht, um sich stets auf das zu konzentrieren, was am ehesten die Macht hat, unsere Liebe zu Gott und unseren Mitmenschen zu vergrößern, Ehen am Leben zu halten, Familien zu stärken und das Reich Gottes aufzubauen. Wie ein Obstbaum mit seiner Überfülle an Ästen und Blättern muss auch unser Leben von Zeit zu Zeit zurückgeschnitten werden, damit wir unsere Energie und Zeit auch wirklich auf unser wahres Ziel als Priestertumsträger einsetzen, nämlich gute Früchte hervorzubringen. Woher wissen wir eigentlich, was wir auswählen sollen? Jeder von uns hat die Aufgabe, das für sich selbst herauszufinden. Uns ist jedoch geboten, eifrig die Heiligen Schriften zu studieren, den Worten der Propheten Folge zu leisten und uns in gläubigem Gebet mit dieser Frage zu befassen. Brüder, Gott ist treu. Durch den Heiligen Geist spricht er uns in Herz und Sinn Frieden zu, was den Weg anbelangt, den wir in jedem einzelnen Lebensabschnitt gehen sollen. Wenn unser Herz rein ist, wenn wir nicht uns selbst verherrlichen wollen, sondern den allmächtigen Gott, wenn wir seinen Willen tun wollen und unserer Familie und unseren Mitmenschen ein Segen sein wollen, lässt er uns den Weg nicht alleine gehen. Präsident Monson hat uns oft erklärt, wenn wir im Auftrag des Herrn handeln, haben wir auch ein Anrecht auf seine Hilfe. Der Vater im Himmel wird vor eurem Angesicht hergehen. Er wird zu eurer rechten Hand sein und zu eurer linken. Und sein Geist wird in eurem Herzen sein und seine Engel rings um euch zu stützen. Meine lieben Brüder, der Segen Gottes für das, was wir im Priestertum tun, wird ausgelöst, wenn wir uns eifrig Mühe geben, bereit sind zu opfern und den Wunsch haben, das Rechte zu tun. Wir wollen diejenigen sein, die handeln und nicht auf uns einwirken lassen. Reden halten ist schön, doch eine Predigt, die kein Handeln nach sich zieht, ist wie ein Feuer ohne Wärme oder wie Wasser, das den Durst nicht stillen kann. Erst wenn wir die Lehre umsetzen, wird die reinigende Flamme des Evangeliums größer und belebt die Macht des Priestertums unserer Seele. Thomas Edison, der Mann, der die Welt ins Licht der Glühbirne getaucht hat, hat gesagt, der Wert einer Idee liegt in ihrer Umsetzung. So wird auch die Lehre des Evangeliums kostbarer, wenn sie in die Tat umgesetzt wird. Wir dürfen nicht zulassen, dass die Lehren des Priestertums lediglich in unserem Herzen schlummern, aber im Leben keine Anwendung finden. Wenn eine Ehe oder eine Familie gerettet werden muss, vielleicht sogar unsere eigene, dann wollen wir doch nicht abwarten und zusehen. Wir wollen vielmehr Gott für den Plan des Glücklichseins danken, zu dem Glaube, Umkehr, Vergebungsbereitschaft und immer wieder ein Neuanfang gehören. Wenn wir die Lehre des Priestertums anwenden, werden wir dadurch zu einem Ehemann, Vater oder Sohn, der das Warum im Priestertum und dessen Macht erkennt, die Schönheit und Heiligkeit einer ewigen Familie zu retten und zu schützen. Die Generalkonferenz ist immer eine gute Gelegenheit, zuzuhören und dann aktiv zu werden. Hören wir also das Wort nicht nur an, sondern handeln wir auch danach. Brüder, ich lade Sie ein, über die Worte, die von den Dienern Gottes an diesem Wochenende gesprochen werden, nachzudenken. Gehen Sie dann auf die Knie. Bitten Sie Gott, unseren Vater im Himmel, Ihren Verstand zu erleuchten und Ihr Herz zu berühren. Bitten Sie ihn um Führung in Ihrem täglichen Leben, bei Ihren Aufgaben in der Kirche und bei Ihren besonderen Herausforderungen. Folgen Sie den Eingebungen des Geistes. Zögern Sie nicht. Wenn Sie all das tun, verheiße ich Ihnen, der Herr lässt Sie in Ihrem Weg nicht allein. Wir wissen, dass trotz bester Absichten nicht immer alles so läuft, wie wir es vorgehabt haben. Wir machen im Leben und bei dem, was wir im Priestertum tun, Fehler. Manchmal stolpern wir und erfüllen die Erwartungen nicht. Wenn der Herr uns anweist, fahrt fort in Geduld, bis ihr vollkommen geworden seid, sagt er damit auch, dass dies Zeit und Ausdauer erfordert. Wenn wir das Warum im Evangelium und das Warum im Priestertum verstanden haben, erkennen wir viel leichter die göttlichen Absichten hinter allem. Das wird uns dazu motivieren und uns die Kraft geben, das Rechte zu tun, auch wenn es schwer ist. Wenn wir an den Grundsätzen eines Lebens im Evangelium festhalten, werden uns Klarheit, Weisheit und Führung zuteil. Sollen wir in einer so großen Sache nicht vorwärts gehen? Ja, Brüder, das machen wir. Vom Heiligen Geist geführt, lernen wir aus unseren Fehlern. Wenn wir stolpern, stehen wir wieder auf. Wenn wir zaudern, gehen wir trotzdem weiter. Wir lassen uns niemals beirren, wir geben niemals auf. Als mächtige Bruderschaft des immerwährenden Priestertums Gottes stehen wir zusammen, Schulter an Schulter, richten unseren Blick auf die Grundsätze des wiederhergestellten Evangeliums Jesu Christi und dienen unserem Gott und unseren Mitmenschen dankbar, mit Hingabe und mit Liebe. Meine lieben Brüder, ich bezeuge Ihnen heute, dass Gott Vater und sein Sohn Jesus Christus leben. Es gibt sie wirklich. Sie sind nicht weit weg. Brüder, Sie sind nicht allein. Sie sind dem Vater im Himmel wichtig und er möchte Sie segnen und Ihnen helfen, rechtschaffen zu bleiben. Seien Sie versichert, dass Gott zu dieser Zeit zu den Menschen spricht. Er wird auch zu Ihnen sprechen. Der Prophet Joseph Smith hat wirklich das gesehen, wovon er berichtet hat. Die Kirche Jesu Christi der Heiligen letzten Tage ist durch die Macht und Vollmacht des allmächtigen Gottes auf Erden wiederhergestellt. Ich bete darum, dass wir als Träger des Priestertums Gottes beim Dienen im Priestertum immer das Warum vor Augen haben. Und dass wir die Grundsätze des wiederhergestellten Evangeliums dazu verwenden, unser eigenes Leben und das derjenigen, die uns anvertraut sind, umzugestalten. Wenn wir das tun, wird die unbegrenzte Macht des Sinnopfers unseren Geist und unseren Charakter läutern, reinigen und veredeln, bis wir der Mensch geworden sind, der wir sein sollen. Davon gebe ich Zeugnis im Namen Jesu Christi. Amen.
I appreciate being gathered with you in this meeting.
Ich bin dankbar, mit Ihnen in dieser Versammlung zusammenzukommen, zu der alle, die das Priestertum Gottes auf Erden tragen, eingeladen sind. Wie gesegnet sind wir doch, dass Präsident Thomas S. Monson den Vorsitz führt. Als Präsident der Kirche ist er als einziger Mann auf Erden für die Schlüssel verantwortlich, mit denen Familien gesiegelt und all jene heiligen Handlungen des Priestertums vollzogen werden können, die notwendig sind, um das ewige Leben, die größte aller Gaben Gottes, zu erlangen. Heute Abend hört auch ein Vater zu, der früher nicht aktiv war. Er möchte dieser Gabe nämlich von ganzem Herzen gewiss sein. Er und seine Frau lieben ihre beiden kleinen Kinder. Wie auch andere Eltern kann er sich die himmlische Freude nahezu ausmalen, wenn er liest, und die gleiche gesellschaftliche Beziehung, die unter uns hier vorhanden ist, wird auch dort unter uns vorhanden sein. Nur wird sie mit ewiger Herrlichkeit verbunden sein, welcher Herrlichkeit wir uns jetzt noch nicht erfreuen. Dieser Vater, der heute Abend mit uns zuhört, kennt den Weg zu diesem herrlichen Ziel. Ihn zu gehen, ist nicht leicht. Er brauchte Glauben an Jesus Christus, musste grundlegend umkehren und sein Herz wandeln. Doch schaffte er dies dank eines gütigen Bischofs, der ihm half, die liebevolle Vergebung des Herrn zu spüren. Weitere wunderbare Veränderungen traten ein, als er in den heiligen Tempel ging, um seinen Daumen zu empfangen, welches der Herr denen, die er im ersten Tempel in dieser Evangeliumszeit damit ausrüstete, dargelegt hatte. Dies geschah in Kirtland in Ohio. Der Herr hatte gesagt, Darum, aus diesem Grund habe ich euch das Gebot gegeben, an den Ohio zu gehen. Und dort werde ich euch mein Gesetz geben. Und dort werdet ihr mit Macht aus der Höhe ausgerüstet werden. Denn ich habe ein großes Werk bereit liegen. Denn Israel wird errettet werden. Und ich werde sie führen, wohin auch immer ich will. Und keine Macht wird meine Hand zurückhalten. Meinem kürzlich wieder aktiv gewordenen Freund und dem gesamten Priestertum steht noch ein großes Werk bevor, nämlich die Führung bei der Errettung desjenigen Teils Israel zu übernehmen, für den wir Verantwortung tragen oder tragen werden, unsere Familie. Meinem Freund war bewusst, dass man dazu Kraft des melchisedekischen Priestertums in einem heiligen Tempel Gottes gesiegelt werden muss. Er bat mich, die Siegelung zu vollziehen. Er und seine Frau möchten so bald wie möglich in diesen Genuss kommen. Da die hektische Zeit der Generalkonferenz vor der Tür stand, überließ ich es dem Paar und seinem Bischof, mit meiner Sekretärin den geeignetsten Termin ausfindig zu machen. Sie können sich bestimmt vorstellen, wie freudig überrascht ich war, als ich erfuhr, dass die Siegelung auf den 3. April angesetzt wurde. An diesem Tag im Jahr 1836 wurde nämlich der entrückte Prophet Elia zum Kirtland-Tempel gesandt, um Joseph Smith und Oliver Cowdery die Siegelungsvollmacht zu übertragen. Diese Schlüssel sind heute im Besitz der Kirche und werden es bis ans Ende der Zeit auch bleiben. Es ist dieselbe göttliche Befugnis, die der Herr dem Petrus gab, nachdem er ihm verheißen hatte: Ich werde dir die Schlüssel des Himmelreichs geben. Was du auf Erden binden wirst, das wird auch im Himmel gebunden sein. Und was du auf Erden lösen wirst, das wird auch im Himmel gelöst sein. Die Rückkehr Elias war für alle ein Segen, die das Priestertum tragen. Elder Harold Billy hat dies auf einer Generalkonferenz mit den Worten bekräftigt. Hören Sie gut zu. Ich trage das Priestertum. Sie, Brüder, die Sie hier sind, tragen das Priestertum. Wir haben das melchisedekische Priestertum empfangen, das Elia trug und andere Propheten. Und auch Petrus, Jakobus und Johannes. Zwar haben wir die Vollmacht zu taufen. Zwar haben wir die Vollmacht, jemandem die Hände zur Gabe des Heiligen Geistes aufzulegen, andere zu ordinieren und all dies zu tun. Doch könnten wir ohne die Siegelungsvollmacht gar nichts tun. Denn das, was wir täten, hätte keine Gültigkeit. Er fuhr fort. Die höheren heiligen Handlungen, die größeren Segnungen, die für die Erhöhung im Reich Gottes grundlegend sind, können uns nur an bestimmten Orten zuteil werden. Kein Mann ist befugt, diese zu vollziehen, wenn er nicht die Vollmacht dafür von demjenigen empfängt, der diese Schlüssel besitzt. Es gibt auf dem ganzen Erdboden keinen Mann, der das Recht hat, vorzutreten und eine heilige Handlung dieses Evangeliums durchzuführen, es sei denn der Präsident der Kirche, der die Schlüssel besitzt, billigt es. Er hat uns Vollmacht übertragen. Er hat unser Priestertum mit der Siegelungsvollmacht versehen, weil er die Schlüssel dafür besitzt. Dieselbe Zusicherung haben wir von Präsident Boyd K. Packer, der über die Siegelungsvollmacht schrieb. Die Gewissheit, dass diese Worte wahr sind, tröstet mich, und sie wird auch für die Familie, die ich am 3. April siegeln werde, tröstlich sein. Petrus sollte die Schlüssel innehaben. Er sollte die Siegelungsvollmacht haben, nämlich die Vollmacht, auf Erden zu binden oder zu siegeln und zu lösen, und so sollte es dann auch im Himmel sein. Diese Schlüssel gehören dem Präsidenten der Kirche, dem Propheten, Seher und Offenbarer. Diese heilige Siegelungsvollmacht ist heute in der Kirche vorhanden. Nichts wird von denen, die sich der Bedeutung dieser Vollmacht bewusst sind, als heiliger betrachtet. Nichts wird sorgsamer gehütet. Es gibt auf der Erde immer nur verhältnismäßig wenige Männer, denen diese Siegelungsvollmacht übertragen wird. In jedem Tempel gibt es Brüder, die die Siegelungsvollmacht erhalten haben. Man kann sie nur vom Propheten, Seher und Offenbarer erhalten, der der Präsident der Kirche Jesu Christi, der Heiligen der letzten Tage ist. Beim Kommen Elias wurde nicht nur das Priestertum mit Macht ausgestattet, sondern es sollten auch Herzen einander zugewandt werden. Der Geist, die Macht und die Berufung des Elia bestehen darin, dass man die Macht hat, den Schlüssel der Offenbarungen, Verordnungen, Wahrworte, Kräfte und Stärkungen, die zur Fülle des melchisedekischen Priestertums und zum Reich Gottes auf Erden gehören, innezuhaben. Ferner, dass man alle zum Gottesreich gehörenden Verordnungen in Empfang nimmt und vollzieht, ja, so weit, dass man das Herz der Väter den Söhnen und das Herz der Söhne den Vätern zuwendet, sogar derer, die im Himmel sind. Das Gefühl, dass sich das Herz anderen zugewandt hat, ist bei meinem Freund und seiner Familie bereits eingekehrt. Vielleicht kehrt es bei Ihnen in dieser Versammlung ein. Vielleicht haben Sie, so wie ich, das Gesicht Ihres Vaters oder Ihrer Mutter vor Augen. Oder Sie denken an eine Schwester oder einen Bruder oder eine Tochter oder ein Sohn kommt Ihnen in den Sinn. Vielleicht ist der Betreffende in der Geisterwelt oder lebt auf einem fernen Kontinent. Doch welche Freude hat sich mit dem Gefühl eingestellt, dass das Band zu ihm gewiss bestehen bleibt, weil sie dank der heiligen Handlungen des Priestertums, die Gott ja anerkennt, verbunden sind oder verbunden werden können. Den Trägern des melchisedekischen Priestertums, die Vater einer gesiegelten Familie sind, ist erklärt worden, was zu tun ist. Nichts ist ihrer Familie zuteil geworden oder wird ihr noch zuteil, was so wichtig ist, wie die mit der Siegelung verbundenen Segnungen. Nichts ist wichtiger, als den Ehebund und die auf die Familie bezogenen Bündnisse zu ehren, die sie im Tempel Gottes eingegangen sind oder noch eingehen werden. Wie dies geschieht, ist unmissverständlich. Aufgrund unseres Gehorsams und Opfers muss der Heilige Geist der Verheißung unsere Tempelbündnisse siegeln, damit sie in der künftigen Welt in Kraft sind. Präsident Harold Billy hat erläutert, was es bedeutet, vom Heiligen Geist der Verheißung gesiegelt zu werden. Dazu hat der Elder Melvin J. Ballard wie folgt zitiert: Die Menschen mögen wir täuschen können, doch den Heiligen Geist können wir nicht täuschen. Unsere Segnungen werden erst dann ewiger Natur sein, wenn sie vom Heiligen Geist der Verheißung gesiegelt sind. Der Heilige Geist ist es, der den Menschen in die Gedanken und ins Herz blickt. Er gibt den Segnungen, die auf ihr Haupt ausgesprochen werden, seine siegelnde Zustimmung. Danach ist die Siegelung bindend, wirksam und vollständig in Kraft. Als meine Frau und ich im Logan-Tempel aneinander gesiegelt wurden, war mir die vollständige Bedeutung dieser Verheißung noch gar nicht klar. Noch immer versuche ich zu begreifen, was sie alles umfasst. Doch haben meine Frau und ich zu Beginn unserer fast 50 Jahre währenden Ehe beschlossen, den Heiligen Geist so oft wie möglich zu uns und zu unserer Familie einzuladen. Als ich ein junger Vater war, gesiegelt im Tempel, das Herz meiner Frau und meinen kleinen Kindern zugewandt, traf ich Präsident Joseph Fielding Smith das erste Mal. Im Beratungszimmer der ersten Präsidentschaft, in das man mich gebeten hatte, empfing ich ein absolut sicheres Zeugnis, als Präsident Harold Billy mich, auf Präsident Smith deutend, fragte: Glauben Sie, dass dieser Mann wirklich der Prophet Gottes ist? Präsident Smith hatte den Raum gerade erst betreten und noch nichts gesagt. Ich bin unendlich dankbar, dass ich mit Bestimmtheit erwidern konnte: Ja, ich weiß, dass er das ist. Ich wusste so gewiss, wie ich wusste, dass die Sonne scheint, dass er für die ganze Welt die Siegelungsvollmacht des Priestertums innehatte. Aufgrund dieses Erlebnisses lag für meine Frau und mich in Präsident Joseph Fielding Smiths Worten eine besondere Kraft, als er in einer Versammlung der Generalkonferenz am 6. April 1972 folgenden Rat gab: Es ist der Wille des Herrn, die Familie zu festigen und zu erhalten. Wir bitten die Väter, ihren rechtmäßigen Platz als Haupt der Familie einzunehmen. Wir bitten die Mütter, ihren Mann anzuerkennen und zu unterstützen und ihren Kindern ein Licht zu sein. Lassen Sie mich 4 Punkte vorschlagen, was Sie als Vater, der das Priestertum trägt, tun können, um Ihre Familie zu erheben und sie nach Hause zu führen, wo sie wieder mit dem Vater im Himmel und dem Heiland vereint sein kann. Erstens, erlangen Sie das sichere Zeugnis, dass wir die Schlüssel des Priestertums haben und dass der Präsident der Kirche sie innehat, und bewahren Sie es. Beten Sie jeden Tag darum. Wenn die Antwort kommt, werden Sie noch entschlossener sein, Ihre Familie zu führen. Sie werden mehr Hoffnung verspüren und beim Dienen glücklicher sein. Sie werden fröhlicher und optimistischer und Ihrer Frau und den Kindern ein großer Segen sein. Die 2. Aufforderung lautet, lieben Sie Ihre Frau. Es erfordert Glauben und Demut, die Interessen des anderen inmitten aller Anfechtungen über die eigenen zu stellen. Sie haben mit Ihrer Frau die Aufgabe, für die Familie zu sorgen und sie zu ernähren und obendrein anderen zu dienen. Dies kann zuweilen Ihre gesamte Energie und Kraft aufzehren. Im Alter oder bei Krankheit braucht Ihre Frau vielleicht verstärkt Ihre Hilfe. Wenn Sie sich auch dann entscheiden, das Glück Ihrer Frau über das Eigen zu stellen, so verheiße ich Ihnen, dass Ihre Liebe zu ihr noch zunehmen wird. Drittens, gewinnen Sie die ganze Familie dafür, einander zu lieben. Präsident Ezra Taft Benson hat gesagt, aus ewiger Sicht ist Errettung Familiensache. Vor allem müssen die Kinder wissen und spüren, dass sie geliebt, gebraucht und geschätzt werden. Das muss man ihnen oft versichern. Dies ist offensichtlich eine Aufgabe der Eltern und meistens kann die Mutter sie am besten ausführen. Eine weitere wichtige Quelle, die einem das Gefühl gibt, dass man geliebt wird, ist die Liebe der übrigen Kinder in der Familie. Damit Bruder und Schwester sich stets um das Wohl des anderen bemühen, sind unablässige Anstrengungen seitens der Eltern und die Hilfe Gottes unerlässlich. Sie wissen sicher aus eigener Erfahrung, wie wahr das ist. Und jedes Mal, wenn man im Buch Mormon von den Konflikten liest, denen sich der rechtschaffene Lehi und seine Frau Saria in der Familie gegenüber sahen, bestätigt sich das. Die Erfolge, die sie verzeichneten, dienen uns als Leitbild. Sie sprachen so eindringlich und so beharrlich über das Evangelium Jesu Christi, dass sie damit ihren Kindern und sogar noch manchen Nachfahren über Generationen hinweg das Herz für Gott und füreinander erweichten. So verfassten beispielsweise Nephi und andere Berichte für Angehörige, die eigentlich ihre Feinde waren, und wandten sich ihnen zu. Und zuweilen erweichte der Geist Tausenden das Herz, und Liebe trat an die Stelle von Hass. Wir können die gleichen Erfolge wie Vater Lehi erzielen, indem wir unter anderem beim Familiengebet und bei gemeinsamen Aktivitäten wie dem Familienabend mit gutem Beispiel vorangehen. Geben Sie den Kindern die Gelegenheit zu beten. So können Sie für andere aus dem Kreis Ihrer Lieben beten, die Segnungen brauchen. Reagieren Sie rasch, sobald Uneinigkeit aufkommt, und erkennen Sie an, wenn ein Kind selbstlos Gutes tut, besonders seinen Geschwistern. Wenn Kinder füreinander beten und einander dienen, werden Herzen erweicht und wenden sich einander und den Eltern zu. Der 4. Punkt, wie Sie Ihre Familie auf die Weise des Herrn führen können, kommt dann zur Anwendung, wenn gutes Benehmen eingefordert werden muss. Wir können unsere Verpflichtung, jemandem auf die Weise des Herrn zurechtzuweisen und ihn zum ewigen Leben hinzuführen, nachkommen. Bestimmt kennen Sie folgende Worte, doch vielleicht haben Sie noch nicht erlebt, welche Kraft Sie jemandem verleihen können, der das melchisedekische Priestertum trägt und seine Familie darauf vorbereitet, innerhalb derselben Beziehungen zu leben, die auch im zelestialen Reich bestehen werden. Kraft des Priestertums kann und soll keine Macht und kein Einfluss anders geltend gemacht werden als nur mit überzeugender Rede, mit Langmut, mit Milde und Sanftmut und mit ungeheuchelter Liebe, mit Wohlwollen und mit reiner Erkenntnis, wodurch sich die Seele sehr erweitert, ohne Heuchelei und ohne Falschheit, alsbald mit aller Deutlichkeit zurechtweisend, wenn vom Heiligen Geist dazu bewegt, und danach demjenigen, den du zurechtgewiesen hast, vermehrte Liebe erweisend, damit er nicht meint, du seist sein Feind, damit er weiß, dass deine Treue stärker ist als die Fesseln des Todes. Und darauf folgt die Verheißung, die für uns als Väter in Zion von großem Wert ist. Der Heilige Geist wird dein ständiger Begleiter sein und dein Zepter, ein unwandelbares Zepter der Rechtschaffenheit und Wahrheit. Und deine Herrschaft wird eine immerwährende Herrschaft sein und ohne Nötigung wird sie dir zufließen für immer und immer. Das ist ein hoher Maßstab für uns, doch wenn wir voll Glauben unsere Launen zügeln und unseren Stolz bezwingen, gibt der Heilige Geist seine Zustimmung. Und heilige Verheißungen und Bündnisse sind uns sicher. Sie werden Erfolg haben, aufgrund ihres Glaubens daran, dass der Herr die Schlüssel des Priestertums, die wir immer noch innehaben, zurückgebracht hat. Wenn sie mit ihrer Frau durch verlässliche Liebe verbunden bleiben, wenn sie mit der Hilfe des Herrn das Herz ihrer Kinder aneinander und den Eltern voller Liebe zuwenden. Und wenn sie sich durch Liebe dabei leiten lassen, jemandem auf eine Weise, die dem Geist zuträglich ist, zurechtweisen und zu ermahnen. Ich weiß, dass Jesus der Messias und unser Erlöser ist. Ich bezeuge, dass Präsident Thomas S. Monson, von dem wir nun hören werden, alle Schlüssel des Priestertums heute auf der Erde innehat und ausübt. Ich habe ihn lieb und unterstütze ihn. Ich habe sie lieb und bete für sie. Im heiligen Namen Jesu Christi. Amen. Wir danken dem Priestertumschor der Religionsinstitute an den Universitäten in Salt Lake für die schöne Musik, sowie allen, die bei der Vorbereitung dieser Versammlung mitgeholfen haben. Wir dürfen nun von unserem geliebten Propheten, Präsident Thomas S. Monson, hören. Nach seinen Worten beendet der Chor diese Versammlung mit dem Lied »Tief in dem Herzen des Hirten«. Das Schlussgebet spricht dann Elder Larry R. Lawrence von den 70ern. Präsident Monson.
My beloved brethren,
meine lieben Brüder, ich freue mich sehr, wieder bei Ihnen zu sein. Wenn ich der allgemeinen Priestertumsversammlung beiwohne, denke ich stets über die Aussagen einiger der vortrefflichsten Führer Gottes nach, die schon bei diesen allgemeinen Priestertumsversammlungen gesprochen haben. Viele haben bereits ihren ewigen Lohn in Empfang genommen. Doch verdanken wir im brillanten Verstand, ihrer tiefgründigen Seele und ihrer Herzenswärme inspirierte Führung. Ich führe heute Abend einige ihrer Aussagen zum Priestertum an. Vom Propheten Joseph Smith stammt diese: Das Priestertum ist ein immerwährendes Prinzip und hat mit Gott von Ewigkeit her existiert, wie es auch in alle Ewigkeit existieren wird, ohne Anfang der Tage und Ende der Jahre. Ende des Zitats. Von Präsident Wilford Woodruff erfahren wir: Das heilige Priestertum ist die Verbindung, durch die sich Gott mit den Menschen auf Erden verständigt und mit ihnen verkehrt. Und die Boten vom Himmel, die die Erde besucht haben, um den Menschen etwas mitzuteilen, sind Männer, die im Erdenleben das Priestertum getragen und in Ehren gehalten haben. Und alles, was Gott zur Errettung der Menschen hat geschehen lassen, angefangen damit, dass der Mensch auf die Erde kam, bis zur Erlösung der Welt, ist und wird immer durch das immerwährende Priestertum geschehen. Ende des Zitats. Ferner hat Präsident Joseph F. Smith gesagt: Das Priestertum ist die dem Menschen übertragene Macht Gottes, die ihn befähigt, hier auf der Erde zur Errettung der Menschheit zu wirken, dabei rechtmäßig im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes zu handeln und nicht, indem er sich diese Vollmacht anmaßt oder sich auf längst vergangene Generationen beruft, sondern mit der Vollmacht, die in unserer Zeit von dienenden Engeln und Geistern aus dem Himmel, direkt aus der Gegenwart des allmächtigen Gottes, übertragen wurde. Ende des Zitats. Und schließlich eine Aussage von Präsident John Taylor. Was ist das Priestertum? Es ist die Regierung Gottes, ob auf der Erde oder in den Himmeln. Denn durch diese Macht, dieses Prinzip, wird alles auf der Erde und in den Himmeln regiert. Und durch diese Macht wird alles erhalten. Es regiert alles, es lenkt alles, es erhält alles und es hat mit allem zu tun, was mit Gott und der Wahrheit in Verbindung steht. Welch ein Segen es doch ist, in den letzten Tagen zu leben, da das Priestertum Gottes auf der Erde ist. Welch eine Ehre es doch ist, das Priestertum zu tragen. Das Priestertum ist weniger ein Geschenk als ein Auftrag zum Dienen, der Vorzug, jemanden aufrichten zu können und eine Gelegenheit, anderen ein Segen zu sein. Mit all diesen Gelegenheiten sind auch Aufgaben und Pflichten verbunden. Das noble Wort Pflicht und alles, was darin steckt, liebe und schätze ich sehr. Ich habe die Priestertumsversammlung in verschiedenen Funktionen und an verschiedenen Orten seit nunmehr 72 Jahren besucht. Seit meiner Ordinierung zum Diakon im Alter von 12 Jahren. Die Zeit marschiert unaufhörlich weiter. Die Pflicht hält Schritt. Sie bleibt bestehen und vergeht nicht. Katastrophale Konflikte kommen und gehen, doch der Kampf um die Seelen der Menschen tobt unvermindert weiter. Einem Warnruf gleich ergeht das Wort des Herrn an Sie und an mich, an die Träger des Priestertums überall. Darum lasst nun einen jeden seine Pflicht lernen und mit allem Eifer das Amt ausüben lernen, zu dem er bestimmt worden ist. Der Ruf der Pflicht erging an Adam, an Noach, an Abraham, an Mose, an Samuel, an David. Er ging an den Propheten Joseph Smith und jeden seiner Nachfolger. Der Ruf der Pflicht erging an den jungen Nephi, als dieser vom Herrn durch seinen Vater Lehi beauftragt wurde, mit seinen Brüdern nach Jerusalem zurückzukehren und die Messingplatten von Laban zu holen. Nephis Brüder murrten und sagten, man verlange Schweres von ihnen. Was hingegen erwiderte Nephi? Er sagte, ich will hingehen und das tun, was der Herr geboten hat. Denn ich weiß, der Herr gibt den Menschenkindern keine Gebote, ohne ihnen einen Weg zu bereiten, damit sie das vollbringen können, was er ihnen gebietet. Wenn dieser Ruf nun an uns ergeht, wie lautet dann unsere Antwort? Werden wir wie Laman und Lemuel murren und sagen, was man von uns verlange, sei schwer? Oder werden wir, jeder für sich, wie Nephi verkünden, ich will hingehen, ich will es tun? Werden wir bereitwillig dienen und gehorchen? Manchmal erscheint Gottes Weisheit den Menschen töricht oder einfach zu schwierig. Aber eine der größten und wichtigsten Lektionen, die wir im irdischen Leben lernen können, ist diese. Wenn Gott spricht und wir gehorchen, werden wir niemals falsch liegen. Wenn ich an das Wort Pflicht denke und daran, wie es uns und anderen von großem Nutzen sein kann, wenn wir unsere Pflicht erfüllen, kommen mir die Worte eines bekannten Dichters und Schriftstellers in den Sinn. Ich schlief und träumte. Das Leben sei Freude. Ich erwachte und sah, das Leben ist Pflicht. Ich tat sie und siehe, die Pflicht war zur Freude. Robert Louis Stevenson hat es anders formuliert. Er sagte, ich weiß, was Vergnügen ist, denn ich habe gute Arbeit geleistet. Wenn wir unsere Pflichten erfüllen und das Priestertum ausüben, finden wir wahre Freude. Wir erleben, wie befriedigend es ist, eine Aufgabe zu Ende zu bringen. Uns wurden die konkreten Pflichten des Priestertums, das wir tragen, erläutert, sei es nun das aaronische oder das melchisedekische Priestertum. Ich rate Ihnen, über diese Pflichten nachzudenken und alles in Ihrer Macht Stehende zu tun, um sie zu erfüllen. Damit Sie das können, müssen Sie würdig sein. Haben wir doch hilfsbereite Hände, reine Hände, bereitwillige Hände, damit wir dabei mithelfen können, dass andere Menschen das empfangen, was der Vater im Himmel ihnen geben möchte. Wenn wir nicht würdig sind, verlieren wir möglicherweise die Macht des Priestertums. Und wenn wir diese verlieren, verlieren wir auch die Grundlage für die Erhöhung. Mögen wir zum Dienen würdig sein. Präsident Harold B. Lee, einer der großen Lehrer in der Kirche, sagte einmal, wenn jemand das Priestertum bekommt, wird er ein Beauftragter des Herrn. Er muss sich seine Berufung so vorstellen, als ob er im Auftrag des Herrn handele. Während des Zweiten Weltkriegs, Anfang 1944, trug sich etwas zu, bei dem das Priestertum eine Rolle spielt. Die US-Marineinfanterie nahm Kwajalein ein, ein Atoll, das zu den Marshallinseln gehört und im Pazifik zwischen Australien und Hawaii liegt. Was dort geschah, wurde von einem Korrespondenten, kein Mitglied der Kirche, berichtet, der für eine Zeitung in Hawaii tätig war. In einem Zeitungsartikel, den er 1944 nach diesem Erlebnis verfasste, berichtete er, dass er und einige andere Korrespondenten auf Choirline zur zweiten Angriffswelle hinter der Marineinfanterie gehörten. Als sie vorrückten, entdeckten sie einen jungen Soldaten, der mit dem Gesicht nach unten im Wasser trieb und offensichtlich schwer verwundet war. Das seichte Wasser um ihn herum war durch sein Blut rot gefärbt. Dann sahen sie einen anderen Soldaten, der auf seinen verwundeten Kameraden zulief. Er war ebenfalls verwundet. Sein linker Arm hing nutzlos herunter. Er hob den Kopf des Soldaten, der im Wasser trieb, damit dieser nicht ertrank. Panisch rief er um Hilfe. Die Korrespondenten sahen erneut zu dem jungen Mann, dem er half, und riefen zurück: Junge, du kannst nichts mehr für ihn tun. Dann, schrieb der Korrespondent, sah ich etwas, was ich noch nie zuvor erlebt hatte. Dieser Soldat, der selbst schwer verwundet war, brachte seinen anscheinend leblosen Kameraden irgendwie an Land. Dann legte er dessen Kopf auf sein Knie. Welch ein Anblick! Zwei lebensgefährlich verletzte junge Männer, die sogar in der höchsten Not noch so rein und gut aussahen. Der eine neigte über dem anderen den Kopf und rief: Im Namen Jesu Christi und durch die Macht des Priestertums befehle ich dir, am Leben zu bleiben, bis ich ärztliche Hilfe holen kann. Der Korrespondent schloss seinen Artikel mit den Worten: Wir drei, die beiden Soldaten und ich, sind nun hier im Lazarett. Die Ärzte können sich nicht erklären, wie sie überlebt haben. Aber ich weiß es. Überall, wo man das Priestertum versteht, dessen Macht in Ehren hält und es ordnungsgemäß ausübt und Glauben aufbringt, geschehen Wunder. Wenn der Glaube an die Stelle des Zweifels tritt, wenn selbstloses Dienen jedes selbstsüchtige Bestreben auslöscht, dann bringt die Macht Gottes seine Absichten zu Wege. Still und leise kann der Ruf der Pflicht an uns Priestertumsträger ergehen, wenn wir unsere Aufgaben erfüllen. Präsident George Albert Smith, dieser bescheidene und doch so tüchtige Führer, hat gesagt: Ihre Pflicht besteht zunächst darin, zu erfahren, was der Herr will, und dann Ihre Berufung vor Ihren Mitmenschen mit der Macht und Kraft Ihres heiligen Priestertums so groß zu machen, dass die Leute Ihnen gern folgen. Ende des Zitats. Ein solcher Ruf der Pflicht, er war zwar weniger dramatisch, trug dessen ungeachtet aber zur Rettung einer Seele bei, er ging an mich, als ich 1950 gerade als Bischof berufen worden war. 1800 Mitglieder in der Gemeinde, ich war 22. Als Bischof hatte ich vielfältige Aufgaben und gab mein Bestes, alles zu tun, was man von mir verlangte. Die Vereinigten Staaten befanden sich inzwischen in einem anderen Krieg. Viele Mitglieder dienten in den Streitkräften, und alle Bischöfe erhielten vom Hauptsitz der Kirche den Auftrag, dafür zu sorgen, dass jeder Soldat ein Abonnement der Church News sowie der Improvement Era, der damaligen Zeitschrift der Kirche, erhielten. Außerdem wurde jeder Bischof gebeten, jedem Soldaten aus seiner Gemeinde monatlich einen Brief zu schreiben. Aus unserer Gemeinde dienten 23 Männer Militär. Mit ein wenig Mühe konnten die Priestertumskollegien das Geld für die Abonnements zusammentragen. Ich stellte mich der Aufgabe, ja der Pflicht, jeden Monat 23 individuelle Briefe zu schreiben. Auch nach all den Jahren besitze ich noch immer die Kopien, viele meiner Briefe und der Antwortbriefe. Mir kommen schnell die Tränen, wenn ich in diesen Briefen lese. Wie schön es ist, wenn man liest, dass ein Soldat gelobt, das Evangelium zu leben, und ein Matrose beschließt, seiner Familie die Treue zu halten. Eines Abends überreichte ich einer Schwester aus der Gemeinde die 23 aktuellen Briefe. Sie hatte die Aufgabe, die Briefe abzuschicken und verwaltete die Adressliste, die sich oft änderte. Sie sah auf einen Umschlag und fragte lächelnd, Bischof, Sie geben wohl nie auf, was? Schon wieder ein Brief an Bruder Bryson. Das ist der 17. Brief und Sie haben noch keine einzige Antwort erhalten. Ich erwiderte, nun, vielleicht klappt es ja diesen Monat. Und tatsächlich, es klappte in diesem Monat. Zum ersten Mal antwortete er mir auf meinen Brief. Sein Brief ist ein Andenken, ein wahrer Schatz. Er diente sehr weit weg, war abgeschottet, hatte Heimweh, war einsam. Er schrieb, lieber Bischof, im Briefe schreiben will ich nicht sonderlich gut. Nun, das hätte ich ihm schon ein paar Monate früher sagen können. Er schrieb weiter, danke für die Church News und die Zeitschriften, aber ganz besonders für Ihre Briefe. Ich habe ein neues Kapitel aufgeschlagen. Ich bin zum Priester im aaronischen Priestertum ordiniert worden. Das Herz geht mir über. Ich bin sehr glücklich. Ende des Zitats. Ich, sein Bischof, war mindestens genauso glücklich. Ich hatte gelernt, ein bekanntes Sprichwort umzusetzen. Tu deine Pflicht, so ist es gut. Das Übrige, der Herr dann tut. Als ich Jahre später eine Versammlung im Pfarr Cottonwood in Salt Lake City besuchte, dessen Präsident James E. Faust war, erzählte ich dieses Erlebnis, um anzuregen, dass man sich mehr um unsere Soldaten kümmert. Nach der Versammlung kam ein gut aussehender junger Mann auf mich zu. Er gab mir die Hand und fragte, Bischof Monson, wissen Sie noch, wer ich bin? Da erkannte ich ihn plötzlich. Bruder Bryson, rief ich aus, wie geht es Ihnen? Was für eine Aufgabe haben Sie in der Kirche? Herzlich und offensichtlich auch voller Stolz, sagte er, es geht mir gut. Ich bin in der Ältestenkollegiumspräsidentschaft. Nochmals vielen Dank, wie Sie sich um mich gekümmert haben und für Ihre Briefe, die mir sehr viel bedeuten. Brüder, die Welt braucht unsere Hilfe. Tun wir alles, was wir tun sollen? Denken wir an die Worte von Präsident John Taylor. Wenn ihr eure Berufung nicht groß macht, wird Gott euch für diejenigen zur Rechenschaft ziehen, die ihr hättet erretten können, wenn ihr eure Pflicht getan hättet. Da muss Füßen Halt gegeben, eine Hand ergriffen, einem Verstand Mut zugesprochen, ein Herz inspiriert, eine Seele errettet werden. Die Segnungen der Ewigkeit warten auf Sie. Sie genießen den Vorzug, nicht nur im Publikum zu sitzen, sondern auf der Bühne des Dienens im Priestertum aufzutreten. Beherzigen wir die aufrüttelnde Mahnung, die im Jakobusbrief zu finden ist. Hört das Wort nicht nur an, sondern handelt danach, sonst betrügt ihr euch selbst. Lernen wir unsere Pflicht und halten wir sie uns beständig vor Augen. Mögen wir zum Dienen bereit und würdig sein. Treten wir bei der Erfüllung unserer Pflicht in die Fußstapfen des Meisters. Wenn wir auf den Wegen Jesu wandeln, werden wir feststellen, dass er mehr ist als das Kind in Bethlehem, mehr als der Sohn des Zimmermanns, mehr als der größte Lehrer, der je gelebt hat. Wir werden erkennen, dass er der Sohn Gottes ist, unser Erretter und Erlöser. Als der Ruf der Pflicht an ihn erging, sagte er, Vater, dein Wille geschehe und die Herrlichkeit sei dein immer da. Mögen wir es ihm gleich tun. Darum bete ich in seinem heiligen Namen, im Namen Jesu Christi des Herrn. Amen.
Thank you.
Vater im Himmel, wir sind dir so dankbar, dass wir Teil dieser Versammlung von Priestertumsträgern in aller Welt sein konnten. Wir sind dir dankbar für unseren Propheten und für das Beispiel, das er uns allen gibt in der Erfüllung unserer Priestertumspflichten. Wir bitten dich um deinen Segen für ihn und seine liebe Frau. Wir danken dir für die Ratgeber in der ersten Präsidentschaft, für das Kollegium der 12 Apostel und für die wunderbaren Anweisungen, die wir von ihnen erhalten, und bitten dich, dass die Botschaften, die wir von ihnen gehört haben und noch weiter hören werden, den Weg in unser Herz finden. Wir sind dankbar für das Sühnopfer unseres Erretters Jesus Christus. Bitte segne uns, wenn wir nur nach Hause gehen, dass wir dies mit dem festen Entschluss tun, unsere Aufgaben und Berufungen im Priestertum groß zu machen, um ein Segen zu sein und den Menschen in der Welt zu dienen. Wir bitten dich, Vater im Himmel, dass wir in der Lage sein mögen, uns voller Leidenschaft an diesem Werk der Errettung zu beteiligen. Und um all diese Segnungen bitten wir dich im Namen Jesu Christi. Amen.